Ja, ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich in den letzten 20 Jahren mal angekündigt wurde hier vorne. Aber hey, wenn mein lieber Freund Matthias Düppi das macht, dann könnt ihr das gerne jede Woche planen. Ja Mensch, wie geht's euch? Also ich habe mir eine Flasche Wasser mitgenommen. Wo habe ich sie gelassen? Ah, ich habe sie unten stehen lassen. Ah, tolle Planung hier. Es ist so heiß. Ey, wenn ihr was trinken wollt, sagt Bescheid. Ich halte auch kurz an. Dankeschön. Ja, also man muss wirklich gut hydrieren heute. Echt warm. Genau, echt warm. Und gestern war es auch schon warm, nicht ganz so warm, aber die Teens hatten eine richtig gute Zeit. Gestern im Sonnenschein bei Jan. Jan hat gegrillt, habe ich gehört. Dann gab es einen geistlichen Input von Q. Q ist Quentin oder Quentin. Genau, man sieht, sie haben viel Spaß gehabt. Hier sitzen sie wieder zusammen. Genau, und an der Stelle, es waren nicht nur die Teens, sondern auch unsere amerikanischen Studenten, die uns besuchen, waren mit dabei. Und ich möchte euch an der Stelle mal ein richtig großes Lob aussprechen. Ihr seid so fleißig. You guys are so hardworking. Tessa kommt manchmal so spät nach Hause, dass ich mir schon denke, eieiei, muss ich was sagen? Sie ist wirklich den ganzen Tag unterwegs, gibt ihr Herz. Ich habe gehört, im Moment studieren sie mit 14 Leuten in der Bibel. Das sind gute Nachrichten. So, ich ziehe meinen Hut für euch. I don't know if this translates, but I take my hat off to you guys for what you guys do. Amazing, really. Genau. Und wenn ihr jetzt bemerkt, dass das, was ihr hier in Berlin macht, euch so viel Spaß macht, dann denkt mal drüber nach, das könntet ihr auch Vollzeit machen. So, if you realize how much fun it is to serve the kingdom, then you could do it full time. Think about it. Okay, Jordan. Wo ist John? Da versteckst du dich. Danke für deine Predigt letzte Woche. Thank you so much for your sermon last week, Jordan. I mean, that was so great. Viele Geschwister sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Florian, so muss eine Predigt sein. Okay, also die Messlatte ist heute so hoch für mich. Okay, you set the bar very high, really. Okay, ich bete übrigens auch für deine Beziehung, ja, an der du arbeitest. I pray for the relationship that you're working on. Die zu Jesus natürlich, the one to Jesus, of course. Okay. Special shout out to Kyle and Sebastian. Gestern waren sie bei mir. I love you guys. You are great. Lernt sie kennen. Die sind so toll. Unsere Studenten hier. Almost sad that the end is nearing, guys. You are so great. Okay. Großen Dank auch an alle Gasteltern. Ich weiß, wie es ist. Ihr habt gar nicht die Chance, euch viel um eure Gäste zu kümmern, ja. Aber trotzdem danke, dass ihr das tut, dass ihr Holz gebt, dass ihr eure Wohnung gebt. Und ich möchte kurz für die Studenten beten an dieser Stelle. Großer Gott, ich möchte dir danken für jeden einzelnen der Studenten, die hier sind und die ihr Herz geben. Du hast lange gewirkt in unserem Leben. Wir lernen sie jetzt kennen. Wir kennen sie jetzt seit 2-3 Wochen. Aber du hast jahrelang in ihren Herzen gearbeitet, um sie an den Punkt zu bringen, an dem sie jetzt sind, dass sie hier sind und dass sie jetzt uns in Berlin dienen. Ich möchte dich bitten, dass du ihre Herzen veränderst, dass du ihre Herzen veränderst für alle Zeit, dass sie aus dieser Erfahrung und aus dieser Zeit, in der sie wirklich für dich dienen, als andere Menschen hervorgehen, Vater, und segne das Werk ihrer Hände. Amen. So, letzten Freitag gab es in unserem Bibelkreis eine ganz tolle Bibeldiskussion. Und die hat mich zur Predigt heute inspiriert. Das heißt, diesmal kommt die Idee nicht von mir. Sie kommt von Dirk. Okay, Dirk hat früher nämlich mal als Fondsmanager für Pensionsfonds gearbeitet. Das heißt, er hat Aktien eingekauft und verkauft für die Rente anderer Menschen. Und er hat sich also wirklich, kann man sagen, beruflich intensiv mit Altersvorsorge beschäftigt. Und dann hat die Bibeldiskussion, die er geleitet hat, sich um Ewigkeitsvorsorge gedreht. Zur Erklärung also, es ging nicht darum, wie sorge ich für das Alter vor, es ging darum, wie sorge ich für die Ewigkeit vor. Spannendes Thema, oder? Und die Fragen, die wir uns gestellt haben, waren: Warum macht man sich oft mehr Gedanken über die Altersvorsorge als über die Ewigkeitsvorsorge? Wir haben gemerkt, wie viel Gedanken man sich über Altersvorsorge macht, hängt auch davon ab, wie sicher die eigene Rente ist. Aber ich meine, Ewigkeitsvorsorge, das sollte uns doch alle auf dem Herz brennen, oder? Ja, das hat natürlich zur nächsten Frage geführt: Warum denken wir in unserer Gesellschaft ganz im Allgemeinen, aber auch bei uns in der Gemeinde so wenig über die Ewigkeit nach? Warum beschäftigen wir Menschen uns in Berlin so wenig damit, was nach dem Tod kommt? Und ich glaube, da gibt es einen ganzen Strauß voll Gründe. Erstens natürlich die Angst vor dem Tod. In Berlin, wenn du Gott nicht kennst, der Tod ist dann einfach das Ende. Das ist furchtbar. Da will man gar nicht drüber nachdenken. Zweitens, großer Grund, wir denken nicht über die Ewigkeit nach, weil wir abgelenkt sind. Ich glaube, in Berlin waren die Menschen nie mehr abgelenkt als jetzt gerade im Moment, in diesem Jahr, in dieser Zeit. An jeder Bushaltestelle, an der du vorbeifährst, lenken sich gerade Menschen vom Warten ab. Mit YouTube-Shorts, Instagram. Und die Ablenkung, die konstante Ablenkung in unserer Gesellschaft führt dazu, dass wir uns wenig Gedanken über den Tod machen. Wenn du dir selbst die Frage nach der Ewigkeit selten stellst, dann schaust vielleicht auch du zu viel auf dein Smartphone. Ich möchte hier mal unsere Teens ansprechen. Dübi hat schon meine besondere Beziehung zu den Teens in unserer Gemeinde vorhin genannt. Also ich liebe euch, ihr seid so ein cooler Haufen. Ich möchte gerade mal die jüngeren Teens ansprechen. Mir fällt auf, dass ihr vor und nach dem Gottesdienst relativ viel mit den Handys in eurer Hand rumlauft oder sitzt. Oh oh. Ich habe sogar gehört, dass der eine oder andere von euch manchmal sogar in seinem Gottesdienst, im Gottesdienst auf sein Handy schaut. Und ich rede hier nicht von der Bibel-App. Okay? Ich möchte euch aufrufen, schaltet euer Handy aus und schaltet euer Gehirn ein. Ich habe eine Bibelstelle dazu, vielleicht ein bisschen hart. Sprüche 19, Vers 15, da heißt es: Faulheit macht schläfrig und ein Lässiger wird Hunger leiden. Naja, wir leben jetzt in einer Zeit, da ist die Angst vor dem Hunger nicht mehr so eine große Bedrohung für uns, weil selbst wenn du keine Arbeit hast später, wirst du mit Sozialhilfe irgendwie über die Runden kommen. Aber es ist trotzdem wahr. Ein Lässiger, der wird geistlich Hunger leiden später. Macht eure Augen auf. Es gibt eine geistliche Realität, eine geistliche Wahrheit. Es gibt so viel mehr als das, was wir sehen. Aber wenn wir uns konstant mit unserem Smartphone beschäftigen, dann werden wir schläfrig. Dann werden wir gar nicht mehr in der Lage sein, diese geistliche Realität wahrnehmen zu können. Und Ablenkung ist eine Form von Faulheit. Sie macht uns blind für das, was wirklich wichtig ist. Und für alle, die jetzt gesagt haben, ja, come on, sag's den Teens. Das gilt natürlich nicht nur für die Teens, ne, sondern auch für uns Erwachsene. Ich meine, was machst du, wenn du Zeit hast, gerade nichts zu tun? Suchst du dann nach dem, was dich ablenkt? Gehst du dann auf Netflix oder Disney Plus? Oder nimmst du dir dann Zeit, um wirklich mal tief über geistliche Dinge nachzudenken? Ablenkung. Okay, Ablenkung führt dazu, dass wir uns wenig Gedanken über das Leben nach dem Tod machen, über die Ewigkeit machen. Drittens, unsere Kultur ist schuld daran. Bis zum gewissen Grade, dass wir uns so wenig Gedanken über den Tod machen. Wir sperren den Tod aus unserem Leben aus. Wir haben in unserem Bibelkreis eine kurze Umfrage gemacht und haben herumgefragt, wer hat denn schon wie viele Tote in seinem Leben gesehen? Also jetzt nicht auf Netflix oder Disney Plus, sondern wirklich vor sich zum Anfassen. Und die meisten von uns haben gesagt, einen. Das ist doch erstaunlich, oder? Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Babys wir schon gesehen haben. Das liegt an unserer Kultur, in der wir ältere Menschen absondern und in der wir den Tod den Spezialisten überlassen, den Ärzten und den Bestattern. Dabei sagt Prediger 7, Verse 2 und 3, dabei sagt die Bibel, dabei sagt die Schrift, es ist besser in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen. Und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen. Denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Durch Trauern wird das Herz gebessert. Da verpassen wir viel in unserer Gesellschaft. Viertens, fehlender Anreiz. Also die Fragestellung ist immer noch, falls es für euch zu warm ist, den ich schon vergessen habe, warum denken wir so wenig über die Ewigkeit nach? Und ein Grund dafür ist fehlender Anreiz. Warum? Wir sind jung. Okay, relativ jung. Ja, die meisten von uns zumindest. Wir sind gesund, einigermaßen gesund, reich, wohlgenährt. Keiner wird bestreiten, dass wir oft erst dann anfangen, über den Tod nachzudenken, wenn wir krank werden. Oder wenn wir alt werden. Oder wenn wir etwas erleben, was unser Leben gefährdet. Fehlender Anreiz. Fünftens, und dann höre ich auch schon auf. Es gibt in unserer Gesellschaft eine philosophische Ablehnung, im Allgemeinen, über das Leben nach dem Tod nachzudenken. Das liegt daran, weil wir so humanistisch sind. Wir müssen alles erklären in unserer Gesellschaft. Ja, und so sind auch wir aufgewachsen. Das Leben nach dem Tod können wir nicht erklären. Wir können es nicht messen. Wir können es nicht definieren. Also wollen viele Menschen gar nicht darüber nachdenken, weil es nicht in ihr Weltbild passt. Sprich mal Menschen auf der Straße direkt darauf an. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich sage dir, einige von ihnen werden sich angegriffen fühlen von dem, was du sagst. Okay, wir hier, die meisten von uns, wir bezeichnen uns als Nachfolger von Jesus. Wir sollten es wirklich besser wissen, oder? Mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal über das Leben nach dem Tod gesprochen mit jemandem? Wie oft ist es ein Teil der Unterhaltungen, die du führst? In Lukas 6, Vers 55, da sagt Jesus, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Auf Deutsch, was dich bewegt, da sprichst du auch drüber. Was ist deine Hoffnung? Was ist die Hoffnung, auf die du baust in deinem Leben? Wir alle kennen die Stelle im 1. Korinther 13, Vers 13, in der über die drei wichtigsten Dinge gesprochen wird. Das Wichtigste heißt es, da ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Die Liebe überstrahlt alles, weil sie ewig bleibt. Am zweitwichtigsten aber sind Hoffnung und Glaube. Warum? Weil sie uns in die Ewigkeit bringen. Ich lese es vor, 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Lasst es mich mal so sagen. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass unser Mund übergeht von der Hoffnung auf den Himmel. Warum ist das so, wenn das doch eines der wichtigsten Dinge in unserem Glaubensleben ist? Die Antwort ist, weil wir stärker von unserem weltlichen Umfeld geprägt werden, als es uns bewusst ist. Was kommt nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, was glaubt man heutzutage so in unserer deutschen Gesellschaft? Was sind die aktuellen Theorien? Da gibt es nach wie vor die drei Klassiker, Reinkarnation, also der Glaube, dass wir wiedergeboren werden. Übrigens ist das nicht nur auf Buddhismus oder Hinduismus beschränkt. Ich habe gestern meine Predigt in einem Café geschrieben und Dann bin ich mit dem Kellner ins Gespräch gekommen und er hat mir gesagt, ja, ich glaube, wir werden alle wiedergeboren. Er ist katholisch aufgewachsen nebenbei. Dann gibt's natürlich zweitens der Glaube ans Jenseits, ja, wie auch immer das aussehen mag. Und drittens, ich nenne es mal den Nihilismus, der Glaube, dass nach dem Tod das Nichts folgt, ja, also dass wir nicht mehr existent sind. Ich habe aber eine neue, interessante Theorie kennengelernt gestern bei meiner Recherche. Wollt ihr es wissen? Die basiert auf der Quantenphysik. Man hat festgestellt, dass es etwas gibt, was man Quantenverschränkung nennt. Sehr vereinfacht zusammengefasst ist das eine Beobachtung, dass wenn du ein Teilchen beeinflusst, dass du damit Teilchen, die sich in großer Entfernung, aber verschränkt sind, ebenfalls mit beeinflussen kannst, selbst wenn diese beiden Teilchen nicht miteinander verbunden sind. Und daraus hat jetzt jemand die Annahme abgeleitet, dass unser Bewusstsein den Tod überdauern könnte. Okay, ich habe es auch nicht verstanden. Also das Problem, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, wir können es nicht wissenschaftlich messen. Sogar Nahtoderfahrungen, ja? Ich habe einen interessanten Podcast reingehört, der hieß, vom MDR, der hieß Besser sterben. Interessant. Da ging es um Nahtoderfahrungen. Was können wir daraus lernen? Dann habe ich einen Mediziner gelesen, der hat gesagt, das ist alles Quatsch. Nahtoderfahrungen bedeuten einfach nur, unser Gehirn war noch nicht ganz tot. Zum Beispiel, während du reanimiert bist, sind Grundfunktionen des Gehirns wieder in Betrieb gekommen. Und dann kriegst du mit, was um dich herum passiert. Ja, obwohl du eigentlich klinisch tot bist. Das sagt der Mediziner. Klingt plausibel. Also auch da können wir wenig Wissenschaftliches vielleicht über das Leben nach dem Tod gewinnen. Lass uns mal gemeinsam auf das Leben nach dem Tod schauen, das die Bibel verkündigt. Lasst uns gemeinsam auf unsere Hoffnung schauen. Und wir beginnen mit 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, da ist die Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Es heißt, dass durch die Auferstehung von Jesus wir eine lebendige Hoffnung haben dürfen. Nämlich, dass auch wir eines Tages ein unvergängliches Erbe im Himmel antreten dürfen. Lest euch eine Stelle vor, 1. Johannes 2, Vers 17. Da heißt es, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der bleibt in Ewigkeit. Ich glaube, wir sind ganz schön abgebrüht von dem Begriff Ewigkeit im christlichen Kontext. Das geht uns so leicht von den Lippen, die Ewigkeit bei Gott. Wir singen die ganze Zeit darüber, die Ewigkeit im Himmel. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Ich meine, das ist was Unfassbares. Manchmal können uns Kleinigkeiten ewig vorkommen. Beispielsweise, wenn zu Hause das Bad besetzt ist, weil eines meiner Kinder duscht. Die werden sofort sagen, nein, Papa, sondern weil du auf dem Klo... Okay, egal. Das kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen, werden sie sagen. Oder wenn der Britzer Tunnel mal wieder gesperrt ist und ich stecke im Rückstau und es geht immer 1,5 Meter vorwärts und dann bleibt es stehen. Das kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Ewigkeit hat bei uns ganz oft einen negativen Klang. Das hat aber wieder mal ewig gedauert. Aber was bedeutet es, die Ewigkeit im Himmel? Ich meine, allein das Wort sprengt meine Vorstellungskraft komplett ewig. Eins weiß ich, wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Das sehen wir im 1. Mose 1. Da sind wir nach seinem Bilde geschaffen, heißt es. Oder Jesaja 43. Wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Epheser 2. Wir sind zu den guten Werken geschaffen, die er für uns vorbereitet. Die Erde, auf der wir sind, ist eine gefallene Erde. Wir sind gefallene Wesen. Was haben wir verloren? Wir haben die Beziehung zu Gott verloren. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Die Beziehung zu Gott, für die wir geschaffen sind. Aber wenn wir bei Gott sind, dann werden wir endlich da sein, für was wir geschaffen wurden, in der Gemeinschaft mit ihm. Wann fühlst du dich am meisten geborgen, sicher und angenommen? Was ist die Situation, in der du dich am wohlsten fühlst, wo du dir dann sagst, hier gehöre ich hin? Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie du dich fühlen wirst, wenn du bei Gott bist, wo du hingehörst. In der Ewigkeit. Ich glaube, wir kennen alle die Stelle in der Offenbarung 2, Vers 3 bis 4. Die darf nicht fehlen, wenn wir über den Himmel reden. Da heißt es, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Der neue Himmel und die neue Erde werden ein Ort sein, der vollkommenen Heilung, des vollkommenen Trostes, des vollkommenen Friedens. Jesus sagt im Johannes 14, Vers 1 bis 3, da sagt er, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Spannend, sich zu überlegen, wie es im Himmel sein wird. Also auch diese Stelle hier, haben, glaube ich, die meisten von uns schon mal gehört. Jesus sagt, er wird hingehen und er wird uns Wohnungen im Himmel bereiten. Jesus ist ja Zimmermann gewesen hier auf der Erde, ne? So, das heißt, er wusste, von was er sprach. Jesus wird der sein, der hingeht und deine Wohnung bereitet im Himmel. Ich habe am Freitag in unserer Diskussion was Neues gelernt, was ich vorher überlesen hatte. Weil in Offenbarung 21, dem vorletzten Kapitel unserer Bibel, zumindest in der Anordnung der Bücher, wie wir sie haben, da wird ja geschrieben, dass Gott ein neues Jerusalem schaffen wird. Eine Stadt, in der wir leben werden. Und in Vers 16 steht dann, und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Nun ist die Offenbarung ein apokalyptisches Buch. Das heißt, sie spricht in Bildern. Ja. Man sollte mal aufpassen, das Ganze zu wörtlich zu nehmen. Okay, aber 12.000 Stadien, können wir ja mal uns überlegen, was ist das denn umgerechnet in ein Maß, das wir kennen? Das Maß Stadion betrug zur Zeit von Johannes etwas weniger als 200 Meter. 12.000 Stadien sind also ungefähr sowas wie 2.000 Kilometer. 2.000 Kilometer lang, 2.000 Kilometer breit soll die Stadt sein. Das entspricht einem Viertel der Größe von Europa. So habe ich mir bisher das neue Jerusalem noch nicht vorgestellt. Habt ihr euch das so vorgestellt? So groß? 2.000 Kilometer mal 2.000 Kilometer? Das ist irgendwie verrückt. So hoch, genau. Die Stelle geht ja weiter. Sie sagt ja, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Folglich scheint diese Stadt 2.000 Kilometer hoch zu sein, wenn man das wörtlich nimmt. Also 230 Mal so hoch wie der Mount Everest. 2.000 Kilometer mal 2.000 Kilometer mal 2.000 Kilometer, das ist ein Viertel des Volumens des Mondes. Was? Das soll die Stadt sein? Also das ist doch verrückt. Genau, wie gesagt, die Offenbarung ist ein Buch mit sehr bildhafter Sprache, aber Gott will uns auch einfach zeigen, wie überschwänglich und wie groß und wie großartig er die Dinge macht. Eine Stadt mit einem Volumen, das ein Viertel so groß ist wie der des Mondes. Wir alle wollen nicht in der unteren Etage leben, weil wir denken so, da kommt ja die Sonne nicht hin, aber Gott wird das Licht sein und er wird überall sein. Und weiter geht's. Es gibt natürlich mehrere Stellen, in denen die Rede ist, dass wir Schätze sammeln werden im Himmel. Also wir haben einiges, auf das wir uns freuen können. Ja, Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 19 bis 20, da sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Und über diese Stelle, über diesen Vers, denken wir auch ganz oft sehr viel nach und wir müssen das auch. Sammelt aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Eine von mehreren Stellen, in der die Rede davon ist, dass eine Belohnung auf uns wartet im Himmel. Für das, was wir hier unten im Leben tun oder aufgeben. Schätze, Reichtümer werden auf uns warten im Himmel. Wir werden also in eine Stadt kommen nach unserem Tod, in eine eigene Wohnung, in dieser riesengroßen Stadt. Und wir werden eine Kammer voll kostbarer Schätze vorfinden. Es klingt alles so realitätsfern, so weit weg. Aber wir wissen ja gar nicht, wie lange wir noch leben. Es könnte sein, dass wir kurz davor stehen, herauszufinden, wie es wirklich ist, über was die Bibel da spricht. Viel näher dran, als wir uns das vorstellen können, als wir es denken. Auf eins können wir uns verlassen, wenn wir Jesus folgen auf das Hören, was er sagt, dann ist das unsere Zukunft. Johannes 10, Vers 27 und 28, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Schafe erkennen ihren Hirten an der Stimme. Und er sagt, wenn ihr meine Schafe seid und mir folgt, dann werde ich euch das ewige Leben geben. Und keiner kann euch aus meiner Hand reißen. An dieser Stelle darf ich die Teens entlassen. Der Helge hat eine Diskussion über dieses Thema für euch vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Der Hirte blökt nicht, Helge. Nur die Schafe blöken. Okay. Was machen wir, die wir jetzt übrig geblieben sind hier in diesem Raum? Was machen wir mit der Erkenntnis, dass wir uns viel zu wenig damit befassen, mit dem Gedanken an die Ewigkeit? Und andererseits mit der Tatsache, dass die Bibel die Ewigkeit so sehr betont, dass das so ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein sollte. Ich muss an Jakobus 4, Vers 14 denken, da heißt es, ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet er. Darum sollten wir die Zeit auskaufen. Vor nicht mal 2 Wochen hatte eine unserer Schwestern aus unserem Bibelkreis einen anaphylaktischen Schock. Aus irgendwelchen Gründen hat sich bei ihr eine Allergie gegen Penicillin gebildet. War für sie so neu, dass sie nicht gleich zum Arzt gegangen ist. Die Symptome waren sehr schnell so stark, dass es sie so umgehauen hat, dass sie gar nicht mehr richtig hätte zum Arzt gehen können wahrscheinlich. Sie hat erzählt, dass sie im Prinzip die ganze Nacht um Atem gerungen hat. Und als sie am nächsten Tag von ihrem Vater endlich zum Arzt gefahren wurde, hat der zu ihr gesagt, sie können froh sein, dass sie überhaupt noch leben. Eine Schwester aus meinem Bibelkreis, ich habe ihr angerufen, ich habe gesagt, Mensch, wie geht's dir? Ich habe das gehört. Sie hat mir das erzählt. Ich war so, krass, Mann, ey, gute Besserung. Aber erst als ich aufgelegt habe, habe ich angefangen, mal so richtig zu verstehen, was ich da gerade gehört habe. So sind wir Männer, ne? Wir sind so wenig mit unseren Gefühlen im Einklang, wir brauchen echt manchmal eine Weile. Ich habe angefangen, drüber nachzudenken. Krass, Was für ein furchtbarer Verlust wäre das gewesen? Was für ein furchtbarer Verlust für mich persönlich, die Freundschaft. Für sie wahrscheinlich gar nicht so sehr. Sie wären da gewesen, im Himmel, bei den Schätzen, bei Jesus. Was für ein krasser Verlust wäre das für uns als Gemeinde gewesen? Ich habe mich gefragt, was hätte ich bereut? Natürlich hätte ich am meisten bereut, nicht mehr Zeit mit ihr verbracht zu haben. Dass ich die Freundschaft nicht mehr gepflegt habe. Also bin ich zu Jimena gegangen, habe gesagt, wir müssen sie einladen, zusammen mit der Familie, mit uns, einen Film zu gucken. Und weil sie heute erst wieder im Gottesdienst ist, hat sie das noch nicht gehört, kannst dich also freuen. Ey Mann, kauf die Zeit aus. Das ist ein Zitat aus Epheser 5, Vers 16. Ey Mann, hat Jesus oder Paulus jedoch nicht gesagt. Kauft die Zeit aus, heißt es da, denn die Tage sind böse. Oder Kolosser 4, Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Was würde Jesus sagen, wie wir die Zeit auskaufen können? Er würde sicher sagen, pflege deine Beziehungen, liebe deinen Nächsten. Ein Weg dazu ist mit Sicherheit, diene ihm. Jeder, der Jesus kennt, der von ihm gelesen hat, er würde sagen, diene deinem Nächsten, diene dem Leib, diene der Gemeinde. Ich möchte euch an der Stelle von ein paar aktuellen Bedürfnissen erzählen, die wir haben. Und das ganz im Sinne von kauf die Zeit aus. Wir haben ein neues Gebäude und mit einem neuen Gebäude auch neue Bedürfnisse. Neue Bedürfnisse, dass wir die erfordern, dass wir neue Dienste einführen. Jetzt sind wir nicht gerade eine Gemeinde, wo ich den Eindruck habe, die meisten von uns sitzen faul auf ihrem Hintern, oder? Ich wollte ursprünglich mal demonstrieren, wie viele Geschwister bei uns eigentlich dienen und wollte bitten, die Geschwister, die in verschiedenen Diensten dienen, aufzustehen. In Anbetracht der Zeit und der Hitze verzichte ich darauf. Aber stellt euch mal vor, jetzt würden alle die aufstehen, die bei uns im Verwaltungsteam dienen, die in der Kinderklasse dienen, die im Gottesdienst übersetzen, die im Frauenrat oder im Gemeinderat dienen, die einen Bibelkreis leiten, die den Technikdienst anführen oder im Dienen, die das Abendmahl austeilen, die Kollekte einsammeln, die in der Gesangsleitung dienen, die sich bei den Teens einbringen, die sich in unserer neuen Hirtengruppe einbringen, die sich bei Haupt einbringen. Die meisten in unserer Gemeinde würden stehen. Und jetzt kommt das Verrückte an der Sache. Das Tolle am Dienen ist ja, dass Gott, das Wertvolle am Dienst ist das, was im Verborgenen passiert. Wenn du mich also fragen würdest, wer sind die Geschwister mit dem größten Dienerherz in unserer Gemeinde, dann würde ich dir in den Top 5 mit Sicherheit Geschwister aufzählen, die nicht stehen würden. Einfach weil es so viele Wege gibt, Gott zu dienen. Aber Gott zu dienen ist keine Checkliste. Es geht nicht darum, ob du etwas machst oder nicht. Es geht nicht darum, ob du einer von denen bist, die stehen oder nicht. Es geht darum, kaufst du die Zeit aus? Oder schlägst du vielmehr deine Zeit mit Dingen tot, die fruchtlos sind? Kaufst du deine Zeit für Gott aus? Wie gesagt, es gibt mit unserem neuen Gebäude neue Bedürfnisse. Lass uns mal ein bisschen träumen gemeinsam. Wäre es nicht toll, wenn wir so etwas hätten wie einen Begrüßungsdienst oder Saaldienst? Also Geschwister, die unsere Gäste willkommen heißen, die zur Verfügung stehen, wenn hier jemand mit einer Behinderung das Gebäude betritt und ihm helfen, auf seinen Platz zu kommen. Das ist nämlich leider wieder ein echtes Bedürfnis. Wir haben versucht, ein Gebäude zu finden, das besser als unser letztes Gebäude für unsere Geschwister mit Gehbehinderung geeignet ist. Leider sind sowohl die Toiletten als auch der Aufzug nicht wirklich Behinderten geeignet hier. Würde das nicht Gott verherrlichen, wenn wir Geschwister hätten, die jeden Sonntag hier bereitstehen, um zu helfen? Jetzt, da wir das neue Gebäude haben, zeigt sich auch, dass wir wieder ein Abendmahlteam brauchen. Unsere alten Teams existieren nicht mehr Und so wird das Abendmahl gerade von Freiwilligen verteilt, die wirklich ungefragt sich jeden Sonntag verantwortlich fühlen, das Abendmahl vorzubereiten, es auszuteilen. Aber wäre es nicht schön, wenn wir das wieder auf breiten Schultern verteilen würden? Eine Sache, die mich beschäftigt: Bei den ersten Christen war es üblich, dass den Kranken das Abendmahl nach Hause gebracht wurde, damit sie gemeinsam am Leib Christi teilnehmen konnten. Das hat sie, auch wenn sie gesundheitlich verhindert waren, mit der Gemeinschaft verbunden. Wir haben bei uns Kranke, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Ich habe das selbst erfahren, uns Gedanken gemacht über eine Schwester. Wo ist diese Schwester? Ist sie noch in unserer Gemeinde? Ja, sie ist noch in unserer Gemeinde, aber sie ist krank und sie kann nicht kommen zu den Gottesdiensten. Wäre es nicht herrlich, wenn diese Geschwister besucht werden würden nach jedem Gottesdienst von einem von uns, der ihnen das Abendmahl bringt, sodass sie an unserer Gemeinschaft teilhaben können? So wie es die ersten Christen gemacht haben. Andere Bereiche, in denen wir Bedürfnisse haben, Kinderdienst oder Teens, auch da müssen wir wieder zu alten Strukturen zurückfinden. Teams neu aufbauen, jetzt wo wir in diesem neuen Gebäude sind. Ich muss an Hope denken. Was hatten wir für tolle Projekte bei Hope? Vieles ist eingeschlafen. Ich denke zurück an Zeiten, in denen wir im Altersheim Menschen gedient haben, die nichts zurückgeben konnten oder Obdachlosen gedient haben. Würde es nicht Gott verherrlichen, wenn wir uns da wieder neu einbringen würden? Und jetzt wirst du vielleicht sagen, Florian, du hast doch gesehen, dass schon so viele dienen. Ja, es dienen viele bei uns und das ist eine schöne Sache. Aber nochmal, es geht Gott ja nicht darum, ob du schon dienst oder nicht. Kaufst du die Zeit aus? Ich glaube, wir können Gott noch viel mehr verherrlichen mit der Zeit, die wir haben, wenn wir uns das wirklich als Ziel setzen. Denk da mal drüber nach. Unser großes Vorbild ist natürlich Jesus, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat als Zeichen, dass kein Dienst zu niedrig ist, um jemand anderes Liebe auszudrücken. Füße zu waschen ist heute nicht mehr mein Bedürfnis, im Gegenteil. Aber wir haben andere Bedürfnisse. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal so, ja, also das Bedürfnis zu stillen, da müsste es mich zu sehr erniedrigen. Da müsste ich zu sehr abgeben von meiner Zeit. Da müsste ich mich zu sehr opfern. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ich möchte schließen, diesen Gottesdienst, diese Predigt schließen mit einem Segensgruß aus Psalm 121, Vers 7. Der das Thema Ewigkeit, finde ich, schön auf den Punkt bringt. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.